Servus nach Hamburg, grüß dich Frauke, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
Jawohl, hallo Markus, also schön, dass ich bei dir sein darf, vielen Dank. Mein Name ist Frauke Wilhelm, ich bin Diplompsychologin und Sportpsychologin, arbeite jetzt seit über 10 Jahren im Fußball, habe verschiedene Mannschaften betreut oder verschiedene Vereine betreut im Nachwuchsbereich, im Profibereich und auch im DFB-Juniorenbereich und bin seit über einem Jahr auch beim Internationalen Fußballinstitut beschäftigt und leite dort unser Zertifikat Sportpsychologische Kompetenzen für TrainerInnen und Managerinnen.
In welchen Fortbildungen ist das mit enthalten? Ist das nur in einer oder?
Das ist ein eigenes Zertifikat. Also ich sage mal, wir haben natürlich Inhalte, die aus dem Bereich der Sportpsychologie sind oder eigentlich mehr aus dem Bereich der Psychologie in vielen Zertifikaten drin. Ich in Person zum Beispiel mache häufiger das Thema Leadership. Na, wir haben unterschiedliche Zertifikate, wo das Thema Leadership oder Kommunikation natürlich eine Rolle spielt. Gerne auch mal das Thema Konfliktmoderation. Das ist dann in Teilen verankert sozusagen. Das Zertifikat Sportpsychologische Kompetenzen ist eins, was ich tatsächlich nur diesem Bereich widmet, was die Idee hat, das, was die Psychologie zu bieten hat für Führungskräfte im Fußball, ne, deswegen für TrainerInnen und ManagerInnen, in ein Zertifikat zu packen. Also tatsächlich über eben Kommunikation, Ansprachen, aber auch Gestaltung von Prozessen im Verein und Ähnlichem.
Ja, bevor wir vielleicht in die Sportpsychologie einsteigen, ja, vielleicht genau. Erstmal so generell die Fortbildungslandschaft, sage ich mal, für Fußballtrainer. Ist ja noch, finde ich, überschaulich.
Ja.
Was kann man als Trainer denn so alles vielleicht noch zusätzlich machen, wo du sagst, okay, das macht wirklich Sinn, das zusätzlich vielleicht zur DFB-Lizenz noch zu machen?
Ja, also das ist überschaulich, hast du gut gesagt. Mein Gefühl ist, dass sich da auch ein bisschen was verändert, also dass Trainer immer mehr Interesse haben an unterschiedlichsten Fortbildungen. Ich glaube, ohne das jetzt genau irgendwie belegen zu können, aber ich glaube, dass es früher so war, nach dem Motto, ich mache die Lizenzen und dann werde ich schon bestmöglich vorbereitet sein. Und immer mehr entsteht, glaube ich, bei Trainern die Idee, es wäre vielleicht gut, nochmal ein bisschen mehr über den Tellerrand zu gucken, abgesehen davon, dass es natürlich häufig auch so ist, dass Trainer gar nicht die Chance haben, die Lizenzen zu machen, die sie gerne machen wollen, weil die Lizenzen nicht mehr billig sind, weil sie vielleicht auch nicht die Punkte haben, um die Lizenzen machen zu können. Genau, und deswegen gucken immer mehr über den Tellerrand. Und ich glaube, wenn du jetzt fragst, was macht am meisten Sinn, also ich kann natürlich dann aus meinem Bereich sprechen, ich glaube, es hat sich immer mehr herausgestellt, Fußball ist halt ein People-Business sozusagen. Also das Trainergeschäft ist ja wahnsinnig anspruchsvoll und es hat ganz viel mit Menschenführung zu tun und mit Menschen auch zu catchen, zu erreichen, vernünftig in Beziehungen gehen zu können. Und deswegen glaube ich, gerade eben diese Bereiche Führung und Kommunikation sind das, was Trainer häufig auch wollen, wirklich, ne, wo die auch wirklich nachfragen und sagen, ne, also Viererkette, Dreierkette, das weiß ich nicht, habe ich 5-mal rauf und runter, das kann ich auch nachts im Schlaf. Aber wie gestalte ich eigentlich ein schwieriges Elterngespräch? Ne? Oder wie, wenn ich merke, es kriselt in meiner Mannschaft, wie gewinne ich die zurück? Wie kann ich ein vernünftiges Mannschaftsgespräch anleiten und solche Themen? Da bräuchten sie eigentlich häufig noch mehr. Und ja, da gibt es schon Möglichkeiten, eben unter anderem auch bei uns am Institut.
Das ist auch der perfekte Einstieg dann für unser Gespräch, würde ich sagen, in die Themen der Sportpsychologie. Du hast ja schon in Vereinen gearbeitet, du hast für einen Verband gearbeitet, also für den DFB gearbeitet und so weiter. Wie ist das aktuell strukturiert in Deutschland, was Sportpsychologie angeht? Ist es noch, kein großes Thema oder ist es schon jetzt etabliert bei den Bundesliga-Vereinen?
Ja, also es ist ein völlig anderes Thema als noch vor 10 Jahren, muss man sagen. Also wirklich völlig anders. Vor 10 Jahren muss man ja, wenn man sich zurückerinnert, da hatten wir noch nicht mal an allen Nachwuchsleistungszentren Sportpsychologen. Das hat sich ja geändert und jetzt muss ich lügen, seit mittlerweile wahrscheinlich 4 oder 5 Jahren. Ne? Es gab die große Veränderungswelle dadurch, dass Sportpsychologie nicht mehr nur, für die Zertifizierung sondern auch für die Lizenzierung der Nachwuchsleistungszentren eine Rolle spielte. Und seit diesem, ja, ich weiß nicht mehr, 4, 5 Jahren werden es jetzt sein, braucht ja jedes Nachwuchsleistungszentrum einen Sportpsychologen, eine Sportpsychologin. Gestaffelt, die Stundenanzahl gestaffelt nach 1. bis 3. Liga. Aber auf jeden Fall gibt es jemanden. Und das hat natürlich die Landschaft total verändert, muss man sagen. Eben vor 10 Jahren war das nicht so. Als ich vor 10 Jahren das erste Mal in einem NLZ war, hatte ich große Schwierigkeiten, überhaupt das den Begriff Sportpsychologie zu erklären. Ne? So, da war denn schon noch viel mit, wie muss ich auf die Couch und ist das für die, die Probleme haben? Also das war schon auch mit sehr, sehr viel Vorbehalten besetzt. Und mittlerweile, wenn wir die jungen Generationen haben, ne, die Spieler, die jetzt auch in den letzten Jahren, die ich beim DFB kennengelernt habe, also dann in U18, U20, dann sind die am Ende ihrer NLZ-Laufbahn, dann ist das für die absolut Alltag. Also die kommen eher wohin und sagen, und wer ist der Sportpsychologe? So, ne? Und die wissen, welche Themen sie mit denen besprechen, die wissen, was es an Methoden gibt, die wissen, was sie präventiv machen können. Und selbst wenn sie es nicht nutzen, ist es nicht mehr etwas, was verpönt ist sozusagen. Also deswegen würde ich sagen, im Nachwuchs wirklich, also Zeitenwende in den letzten 10 Jahren, wirklich total verändert. Wen wir ein bisschen vergessen haben, finde ich, in Teilen sind die Trainer. Also weil die Trainer natürlich nach wie vor aus ihren Spielerlaufbahnen das nicht kennen und auch manchmal so Phänomene entstehen, dass Spieler, sage ich mal, über auch mentale Strategien gut informiert sind, Trainer aber nicht. Und dann kommen Trainer manchmal und fragen so ein bisschen heimlich. Ne? So, also versuchen sie gleichen Informationsstand zu erreichen, quasi den ihre Spieler irgendwie schon haben. Das finde ich ein bisschen schade. Also das ist so das eine, wo ich denke, wir könnten da Trainern eben noch mehr in die Hand geben. Und wir haben eine Generation, die eben noch so ein bisschen älter ist, die immer noch Sorge hat, dass es negativ betrachtet werden könnte. Ne? Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung mittlerweile Vorbehalte von Spielern, dass Spieler sagen, also Sportpsychologie, ne, wer da hingeht, ist irgendwie schwierig oder so. Also die Zeiten, finde ich, sind schon vorbei.
Ja, gerade jetzt wurde auch gesagt, dass die Trainer bekommen das Angebot vielleicht nicht vollumfänglich wie die Spieler.
Ja.
Gerade die Trainer sind doch der Hebel, ja, für die ganze Mannschaft. Und gerade die Trainer würde ich doch als erste schulen, bevor ich an die Spieler gehe, oder?
Ja, genau. Das sollte man meinen und sie sind der Hebel, in der Tat. Jetzt ist es so, dass wir natürlich, wenn du jetzt denkst, du hast ein NLZ, das hat viele Mannschaften, je nachdem, ab welchem Jahrgang das losgeht, aber so oder so sind da viele, viele junge Menschen aktiv und dann habe ich vielleicht einen Sportpsychologen mit einer 40-Stunden-Stelle, dann ist das sehr schwierig, das abzudecken und das, was meistens passiert, das ist halt, das, was abgedeckt wird, ist so ein bisschen die Einzelbetreuung, ne? Also mentale Stärke zu trainieren, aber auch da zu sein, um die jungen Menschen zu unterstützen, in häufig auch keiner leichten Zeit, ne? Weil durchs NLZ zu gehen, ist psychisch auch sehr anstrengend, muss man sagen, und für viele auch extrem herausfordernd. Und dann bleibt für Trainer hier und da mal eine Fortbildung, aber es bleibt nicht so eine intensive Betreuung, wie man sich es vielleicht eigentlich wünschen würde. Und ich gebe dir recht, es ist eigentlich absurd. Und ich persönlich kann mal sagen, also ich habe auch, bevor ich Fußball war, ich war auch 8 Jahre am Olympiastützpunkt in Hannover als Sportpsychologin, habe da in allen möglichen Sportarten Bundeskaderathleten betreut. Ne? Im olympischen Sport ist so, wenn du Bundeskaderathlet bist, hast du Anrecht auf Sportpsychologie. Und dann hatte ich mal eine ganz junge Turnerin, die war 11, war aber schon Bundeskader, ne? Kann man halt sein im Turn. Und dann hat die so negativ mit sich geredet im Sport. So, dann habe ich ganz lange mit der am positiven Selbstgespräch gearbeitet, ne, klassische Methode der Sportpsychologie. Und das war gar nicht so leicht mit einer 11-Jährigen, ne, weil es ja völlig anderes Klientel. Und dann kam sie nach einer Woche wieder und sprühte so über und sagte, ah, das hätte so gut geklappt und sie war so toll und sie hat so positiv mit sich geredet. Und so, und dann guckt sie mich an und sagt, du, aber mein Trainer, du müsstest mal meinen Trainer hören, der schimpft ja die ganze Zeit nur mit uns und der ist nur negativ. Und das war für mich so ein Moment, also das ist wirklich so ein Augenöffner gewesen, wo ich gedacht habe, was vergeude ich eigentlich meine Zeit an diesem armen 11-jährigen Mädchen, ne, wo es doch eigentlich darum gehen würde, dem Trainer oder der Trainerin, die das ja nicht böse meinen, ne, aber mit denen zu arbeiten und über erstmal Bewusstsein dafür zu wecken, mache ich eigentlich Dinge, die meinen Athleten, Athletinnen helfen, ne, was könnte ich noch verbessern, denn da hat sich eben auch viel Wissen angesammelt und verändert in den letzten 20 Jahren und wie gesagt, deswegen ist es witzig, dass du es so ansprichst, aber für mich persönlich ist das auch so eine Entwicklung, ich arbeite mittlerweile auch sehr viel mehr mit Trainern als mit Athleten oder Spielern und das ist genau ein Grund, weil ich denke, wenn ich einem Trainer helfe, noch besser zu werden, dann erreicht das viel mehr, als wenn ich immer nur mit einzelnen Athleten oder Spielern arbeite.
Ja gut, aber du hast ja schon angesprochen, das ist ja auch ein strukturelles Problem, wenn ich jetzt eine Stelle habe, 40 Stunden, die 40 Stunden sind relativ schnell weg in der Woche. Da müsste man wahrscheinlich sich auch breiter aufstellen und dann vielleicht einen Sportpsychologen extra nur für die Trainer einstellen.
Genau, also ich weiß auch, dass es das hier und da gibt als Überlegung, ne? Dass man sagt, macht das nicht vielleicht Sinn, das tatsächlich auch zu trennen und zu sagen, wir haben jemanden, der kümmert sich um Spieler und wir haben jemanden, der kümmert sich um Trainerentwicklung und man kann ja auch dann noch Trainer weiterfassen. Ne? Also es gibt ja noch mehr Personal im NLZ als tatsächlich jetzt nur Trainer und ich finde es auch immer witzig, wir sagen mal Trainer und meistens denken wir irgendwie nur an Cheftrainer. Dabei ist das ja gar nicht so eine Riesensumme, ne? Riesengruppe. Also wir haben ja dann noch Co-Trainer und wir haben Athletiktrainer, Techniktrainer gelegentlich und vor allem haben wir natürlich auch noch medizinisches Stuff und so weiter, wo es natürlich auch darum gehen könnte, auch da im Ganzen etwas zu bewegen, ne? Oder auch tatsächlich Strukturen zu verändern. Also ich sage mal, das Thema Elternarbeit am NLZ oder an den NLZs ist fast überall ein wichtiges Thema. Das Thema Verletzungsmanagement und solche Sachen, da kann man auch strukturell Dinge bewegen, Feedbackkultur. Du merkst, ich kann mit wenig Worten sehr lange reden. Ne? Du musst mich stoppen, wenn meine Antworten zu lang werden.
Nein, nein, ich stoppe dich nicht, weil ich höre dir sehr gerne zu und ich finde es super interessant. Wir können ja jetzt dann auch mal auf die Trainer eingehen. Das fände ich super interessant, weil hier im Podcast sind ja viele Trainer und Trainerinnen, die zuhören und sich verschiedenen Input hier holen. Vielleicht können wir uns ja so ein paar so typische Trainer, Trainerinnen-Themen mal raussuchen, wo du vielleicht den einen oder anderen Tipp hast, was man da vielleicht machen könnte, ja? Was mir zuerst eingefallen ist, ist Emotionsregulierung, ja?
Ja.
Das ist ja so ein Thema, was immer wieder aufkommt. Seine Emotionen nicht im Griff haben, nicht gezielt irgendwie sie auf den Platz zu bringen, sondern einfach, du kennst es selber, sich einfach nur Luft verschaffen, um vielleicht, weiß ich nicht, den Druck von sich selber so ein bisschen wegzubekommen. Was hast du so zu dem Thema vielleicht Interessantes für unsere Trainer und Trainerinnen?
Ja, das ist jetzt natürlich die Krux meiner Profession sozusagen. Sobald einer nach einem Tipp fragt, kriegen wir sowieso schon mal Gänsehaut sozusagen oder Abwehrreflexe. Also es ist einfach bitter. Ne? Aber Psychologie funktioniert halt leider nicht nach Kochbuch und auch selten nach Tipps. Deswegen sind wir auch immer alle so vorsichtig damit, weil wenn ich jetzt einen klugen Tipp raushaue, ne, und dann hören das jetzt ganz viele Trainer und die versuchen das und sagen, es hat ja gar nicht funktioniert, Psychologie ist scheiße, so. Und dann muss man einfach nur sagen, naja, Psychologie ist nicht scheiße, aber der Mensch ist einfach verdammt individuell, ne? So, jeder ist einfach sehr unterschiedlich und deswegen ist immer heikel und selten so besonders hilfreich, so Dinge rauszuhauen in der Hoffnung, dass es für viele klappt. Aber ich versuche mal ein bisschen was dazu zu sagen, damit es nicht so ganz, genau, das Thema Emotionsregulation hast du ein wichtiges Thema getroffen, finde ich. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, dass ich als Trainer überhaupt mal merke, sagen wir mal am Spieltag, ne, wenn ich am Rand stehe und coache, die Dinge, die ich sage, sage ich die eigentlich, weil ich glaube, das ist für meine Spieler, Spielerinnen oder meine Mannschaft hilfreich, oder sage ich die einfach nur, weil ich nicht weiß, wohin mit mir? Und das ist ja schon mal ein entscheidender Schritt. Und ich glaube, dass, wenn man da ein bisschen ehrlich mit sich ist, viele Trainer und Trainerinnen eben auch feststellen, also ne, ganz, ganz viel von den Dingen, die ich sage, die ich tue, auch an Gestiken und so weiter, mache ich nicht für meine Spieler, sondern mache ich einfach nur, weil ich ansonsten platze. So. Und das ist ja auch ein interessantes Ding. Unsere Spieler und Spielerinnen, die sind auch aufgeregt. Die haben aber den Vorteil, die laufen die ganze Zeit hin und her, ne? Die bewegen sich, die können das irgendwie sich aus dem Körper schaffen, sozusagen. Das kann ich als Trainer eben nicht, sondern ich habe meinen kleinen Bereich, in dem ich mich bewege, aber es ist ja halt nicht vergleichbar. So. Jetzt würde ich aus psychologischer Sicht sagen, dass es natürlich Sinn macht, ne, darüber nachzudenken, wie kann ich zu dem Punkt kommen, wo mein Coaching-Verhalten hauptsächlich hilfreich ist für die anderen auf dem Platz, ne, und nicht einfach nur für meine eigene Emotionsbefriedigung. Aber abgefahrenerweise, und das finde ich auch mal so spannend im Fußball, wenn wir uns jetzt mal die absoluten Top-Trainer angucken, ja, da kann man ja nicht sagen, das sind alles total abgeklärte Menschen, die ihre Emotionen während des Spiels völlig im Griff haben. Also natürlich Klopp, Tuchel und so weiter. Aber auch die sind ja nicht alle gleich. Also worauf ich hinaus will, man kann auch mit unterschiedlichsten Arten als Trainer total erfolgreich sein.
Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, aufgestaute Wut sozusagen immer empfinde, ne? Also ich fühle mich immer ungerecht behandelt. So diese Trainertypen gibt es ja,
ja
definitiv. Ne? Also ja, da ist der Ball im Aus, er sieht, er hat den, weiß ich nicht, hat den noch berührt. Und dann kocht es direkt so hoch, dass dann der Schiedsrichter angegangen wird. Da kommt so viel Wut raus. Mhm. Die Frage ist, wie kann man, oder woran liegt das, dass man so eine Wut in sich hat beim Spiel und danach sind die total entspannt und total nett, aber genau während des Spiels sind die total, weiß ich nicht, andere Menschen.
Ja, das stimmt. Manche sind tatsächlich total andere Menschen während des Spiels. Manche nicht. Bei manchen kommt es nur dann hoch, weil man ja auch mal sagen muss, Trainerjob ist ein hartes Business. Also ich werde bewertet in meinem Job an den Punkten, die ich erreiche, ne? Also an Sieg oder Niederlage in einer Sportart, von der wir wissen, dass sie die fehlerhäufigste Sportart ist, beziehungsweise wo Sieg und Niederlage zu ein Drittel vom Zufall abhängt. Jetzt überleg dir mal so für deinen Job, also für alle anderen Menschen in ihrem normalen Umfeld, du würdest beurteilt werden an einem Ergebnis, was zu ein Drittel Zufall ist. Also das ist ja Katastrophe. Ne? Und im Fußball haben wir ja nun mal in der Regel auch zeitbefristete Verträge. Ne? Also wir haben relativ unsichere Arbeitsverhältnisse, egal, das ist ja jetzt nicht nur in der ersten Liga, sondern eben tatsächlich auch im Nachwuchsbereich und so weiter. Sprich, der Druck auf den Kessel beim Trainer ist in der Regel ganz schön groß. Ne? Und das Gefühl, dass es bei diesem Spiel um alles geht, gepaart mit dem Gefühl, ich kann es verdammt nochmal nicht kontrollieren. So. Und das macht natürlich diesen Emotionschaos und dann will man irgendwas machen. Hilflosigkeit ist eins der blödesten Gefühle sozusagen. Ne? Und dann schreie ich lieber den Schiri an, als dass ich komplett hilflos bin. Ne? So. Also das hat auch häufig was mit der Idee zu tun, ich will einfach irgendwas tun vor lauter Verzweiflung, zu wissen, es ist ein total entscheidender Moment für mich und ich stehe hier am Rand und bin dem mehr oder minder hilflos ausgeliefert.
Jetzt hast du ja gesagt, so konkrete Tipps kannst du halt nicht immer geben, weil es natürlich auch personenbezogen ist, aber ja, vielleicht mal, du hattest ja schon dieses Bild sozusagen des wutentbrannten Trainers. Mhm. Was waren denn, natürlich ohne Namen, aber was waren denn so Gründe, warum das dann immer ausbricht oder wie konntest du das dann ja wegregulieren am Ende, dass es vielleicht weniger wurde oder sogar aufgehört hat?
Also das Entscheidende ist, erstmal zu dem Punkt zu kommen, was ist das Ziel? Ne? Also was für ein Verhalten will ich tatsächlich zeigen und wann ist mein Verhalten optimal? Weil es auch viele Trainer gibt, die sagen, es ist mir mal ein Spiel lang gelungen, mich total zurückzunehmen, aber dann war ich auch nicht mehr hilfreich für meine Mannschaft. Ne? Weil also die sagen, wenn ich mich ganz zurücknehme, dann bin ich plötzlich irgendwie wie vom Fernseher, nämlich wie gelähmt. Ja? Dann ist gar nichts mehr da an Emotionen und dann gucken die Jungs auch irgendwann raus und sind total verwirrt und denken, was ist da los? Ne? Ist ja irgendwie kein Interesse mehr, sind wir so schlecht, dass Trainer nicht mehr mit uns redet, so ungefähr. Deswegen ist ja erstmal wichtig zu gucken, was ist das, was für mich das Richtige ist. Ne? Also welche Menge an Emotionen brauche ich auch, um auch gut denken zu können, um für die Halbzeit einen Plan zu haben, um beim Spiel bleiben zu können und konzentriert zu sein. Und das kann völlig individuell sein. Es wird Trainer geben, die sagen, ich brauche ganz viel Ruhe. Und es wird Trainer geben, die sagen, ich brauche Action, ich muss da auch stehen, ich muss auch relativ viel reinrufen. Das tut mir dann gut. Und dann geht es darum zu gucken, wie kann ich Dinge reinrufen, die der Mannschaft nicht schaden, ne, sondern ihr im besten Fall sogar weiterhelfen. Also das wäre Schritt eins, zu gucken, was ist das, was ich erreichen will. Und wenn ich dann merke, ich bin häufig drüber und mache Dinge kaputt. Und eine Sache, womit ich glaube, wo Trainer gelegentlich Dinge kaputt machen, ist natürlich abfällige Bemerkungen, ne, über vielleicht auch Spieler auf dem Platz, wo man immer sagen muss, alles, was du sagst über die Spieler auf dem Platz, hören alle Spieler hinter dir auf der Bank. Und sprich, danach ist es 1:1, wird es weitergegeben. Ne? Also Dinge, die du sagst, über die spielen, erreicht natürlich schlussendlich immer auch die spielen. Deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein, finde ich. So, und das wäre jetzt so ein Thema, ne, wo man merkt, okay, ich sage negative Dinge, das schadet der Mannschaft, das schadet mir als Trainer, das muss ich regulieren. Und wenn man Dinge regulieren will, geht es immer darum, nicht zu gucken, was mache ich in dem Moment, wo ich explodiere, sondern was habe ich eigentlich für ein Frühwarnsystem. Also wie bei der Ampel, ich muss wissen, wann gelb ist. Ne? So, ich muss wissen, wann bin ich im grünen Bereich und dann merke ich irgendwann, ne, Spieler XY hat jetzt zum dritten Mal nicht den Pass dahin gespielt, sondern wieder das Spiel verlangsamt oder wie auch immer. Ne? So, und dann lohnt es sich tatsächlich für solche Momente, wenn ich merke, ich komme in den gelben Bereich und noch einmal, ne, da lohnt es sich dann wirklich, Strategien zu entwickeln. Und da kann man dann auch tatsächlich ganz methodisch vorgehen und Sachen machen wie, ich drehe mich nochmal um, ich hole mir die Wasserflasche, ich gehe zum Co-Trainer, und sag meinem Co-Trainer, flüster meinem Co-Trainer ins Ohr, was ich gerade denke oder ne, so. Das kann dann tatsächlich ganz individuell sein. Es kann auch manchmal das berühmte Ich zähle bis 10 sein oder ich denke an meine kleine Tochter oder an meinen Hundewelpen oder was auch immer. So, aber das tatsächlich das Entscheidende ist, ich muss merken, wann ich an dem Punkt bin, wo ich mich gerade noch kontrollieren kann, ne, bevor ich drüber bin. Und für den Punkt brauche ich Methoden, die mich wieder ein Stück runterfahren.
Ja, da habe ich was ganz Witziges. Ich hatte einen Trainerkollegen und immer, wenn er mit seiner linken Hand auf sein linkes Bein so leicht getippt hat, wusste ich, der geht gleich an die Decke.
Genau.
Und dann habe ich ihn immer abgelenkt. Ja, dann habe ich immer irgendwas gesagt oder habe ihn mal kurz umarmt und habe gesagt, bleib locker. Da wusste ich schon, der geht gleich wieder an die Decke. Ne? Der hatte immer so dasselbe Muster, wann er an die Decke gegangen ist. Sobald er auch aufgestanden ist, wusste ich, okay, gleich geht's wieder los.
Ja.
Und da musste man manchmal im Sinne der Mannschaft da schon gegenarbeiten.
Genau, und wusste der Trainer das auch? Wenn ich mich, hat er das selber gemerkt? Ich tippe mir aufs Bein, jetzt ist es bald wieder soweit?
Ja, nachdem ich ihm das 2 Monate lang immer wieder gesagt habe, weil ich ihn einfach beobachtet habe und geguckt habe, okay, wie kriegen wir den so ein bisschen runter, weil es halt negativ für unsere Mannschaft war, wenn er den Schiedsrichter angeht und so weiter.
Genau.
Da wurde ihm das später bewusst, als ich ihm das halt dann auch gesagt habe. Das war aber immer ein ganz lustiger Moment, weil die auf der Bank wussten auch schon alle, oh, die Hand kommt, ja.
Ja.
Den müssen wir jetzt mal wieder runterfahren.
Und das ist richtig cool, was du sagst. Also habt ihr natürlich intuitiv, psychologisch gesehen das Richtige gemacht, ne? Und genau das, darum geht's ja, ne? Sich selber zu erkennen und zu verstehen, ne? Ich bin jetzt beim nächsten Schritt, ich bin schon aufgestanden, oh je, jetzt fange ich auch noch an, ne? Auf mein Bein zu klopfen, so. Und ihr habt's gelöst, du hast ihn beruhigt, das ist auch eine tolle Möglichkeit. Das kann man auch als Trainer ja wirklich einsetzen, ne? Dass man sagt, übrigens, ich habe hier 1, 2 Vertraute und die dürfen das, ne? Die dürfen in den Momenten kommen und manche brauchen dann wirklich sowas wie halt die Klappe. Ne? Also auch eine wirklich klare Ansage oder eine freundliche Umarmung, was auch immer. Aber sowas kann man ja im Vorfeld vereinbaren. Und der nächste Schritt wäre, ne, dass er irgendwann vielleicht nicht dich mehr braucht, damit du ihn im Arm nimmst, sondern selber merkt, ist soweit, ich fange an zu tippen. Bevor ich was sage, setze ich mich nochmal hin und sitze hier mal mindestens 1 Minute und dann geht das Spiel weiter. Ne?
Aber du hast ja nur eine Chance, wenn der Trainer auch offen dafür ist, oder? Sonst, wenn er nicht offen dafür ist, sich vielleicht auch helfen zu lassen, hast du eigentlich keine Chance, oder? Ihm dann zu helfen. Sagen wir mal, du würdest jetzt im NLZ arbeiten und wir hätten jetzt einen Choleriker als Trainer.
Ja.
Und die würden sagen, ja, komm mal zu dir und der ist nicht offen dafür.
Es fängt dann an, wie ich gesagt habe am Anfang, ne, dass man gemeinsam überlegt, wie möchte ich eigentlich sein. Ne? Was man machen kann, ist, dass man so einen Trainer dann mal fragt, wäre es okay, wenn wir dich mal filmen. Auch das ist nicht mehr unüblich an NLZs, vor 10 Jahren noch relativ unvorstellbar. Mittlerweile gibt es sogar super Software, wo du quasi eine Kamera auf dem Trainer hast und zeitgleich eine Kamera auf dem Spielverlauf, ne? Sodass du quasi wirklich Trainerverhalten immer sehen kannst mit dem, was passiert gerade auf dem Platz. Ne? Also finde ich Wahnsinn von Methode und das kann man ja mal sagen. Was verhältst du davon? Wir nehmen das mal einmal auf und wir gucken uns nachher mal an und du sagst selber, ob das so ist, wie du sein willst. Ne? Und wenn der dann nachher sagt, ja, ist genau richtig, cholerisch sein und alle durchzubeleidigen, ist aus meiner Sicht die beste Trainingsmethode, dann ist schwierig. Dann haben wir wahrscheinlich ein anderes Problem.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich würde gerne nochmal ein anderes Thema aufmachen, was ja viele Trainer, Trainerinnen haben, sind ja Elterngespräche, wenn wir jetzt an NLZ-Trainer denken oder an Amateurtrainer auch. Gibt's da, weiß ich nicht, auch bestimmte Sachen, die man vielleicht beachten kann? Ich habe jetzt so gedacht, vielleicht, wenn man das umgekehrt denkt, umgedrehte Psychologie, die denkt eigentlich das Elternteil und wie kann ich da vielleicht rangehen, dass ich dort direkt Emotionen rausnehme aus diesem Gespräch. Vielleicht hast du da irgendwie Erfahrung, wie man das vielleicht gestalten könnte.
Ja, also du hast immer eine gute Intuition, also nicht schlecht. Ja, genau. Also sich mal in die andere Situation, Person hineinzuversetzen, ist ein guter Start. Und ich glaube, es beginnt aber noch ein bisschen früher. Also tatsächlich auch da wieder, ne, ich habe auch früher schon Elterncoaching gemacht für die Eltern am Olympiastützpunkt. Und ich habe ja auch mal Schulpsychologin gearbeitet. Deswegen, ne, so dieses Thema Elternarbeit ist mir sehr bekannt. Und wie macht man das? Und das Problem fängt häufig damit an, dass wir im Leistungssport so eine Idee haben von Eltern sind schwierig und stören. Ne? So. Also am besten will ich eigentlich, die sollen die sich aus allen raushalten, die sollen sich niemals einmischen, die sollen aber ihre Kinder permanent dahin fahren, wo ich sie gerne hingefahren haben möchte. Ne? Die sollen für Verpflegung sorgen und Geld für Trikots sponsern und so weiter. Aber ansonsten möchte ich am besten nichts von denen, so ungefähr. Ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen überzogen dargestellt, aber es gibt ja gelegentlich so eine Haltung. Andererseits gibt es tatsächlich Studien dazu, die zeigen, wenn wir gucken, was macht aus einem Kind ein Talent in irgendeiner Sportart, dann wissen wir unterstützende Eltern. Ja? Also ohne fördernde und unterstützende Eltern kannst du schon fast nicht als Talent bezeichnet werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann irgendwo hinbringst, ist echt gering. Im Fußball tatsächlich ein bisschen größer, glaube ich, als in anderen Sportarten, weil das System so gut ist im Fußball. Also System so gut im Sinne von in anderen Sportarten wird Eltern noch viel mehr abverlangt. Ne? So, im Fußball wird das dann schneller aufgefangen. Genau, aber also von dieser Haltung her muss man gucken und dann hat man Eltern, die wollen ja ihr Bestes für ihr Kind. Und die kommen in ein System, in dem sie keinen Platz haben. Also Eltern werden nicht mitgedacht. Ne? Und da kommst du hin als Eltern und magst ja dein oder liebst dein Kind und willst das Beste für dein Kind und hast 5000 Fragen und niemand hat dran gedacht, dass du die Fragen hast und dass man die irgendwie beantwortet. Also will sagen, es macht natürlich total Sinn als Institution, sich zu überlegen, wie binden wir denn Eltern mit ein? Wo geben wir denen ihren Platz? Was ist deren Rolle? Und da finde ich, würde es losgehen, bei tatsächlich Elternabenden zu machen, wo man Dinge auch einfach erklärt, ne? Wo man die Abläufe erklärt, wo man die Strukturen erklärt, wo man als Trainer zum Beispiel ganz klar sagt, wenn ihr mich erreichen wollt, ne, ich stehe für Gespräche zur Verfügung, aber im Übrigen nur donnerstags von 19 bis 21 Uhr oder sowas. Ne? So. Oder wenn man mich erreichen oder wenn man mit mir reden möchte, dann bitte ich vorher um eine WhatsApp-Nachricht, dann können wir uns verabreden. Ich möchte nicht permanent angerufen werden. Will damit nur sagen, ich muss ja irgendeinen Rahmen vorgeben, in dem sich Eltern bewegen können. Und wenn ich das mache, wenn ich so einen Rahmen habe, dann werde ich feststellen, dass die Eltern in der Regel schon viel weniger schwierig sind, als ich sie vorher empfunden habe, einfach weil ich denen Leitfaden mit an die Hand gegeben habe. Ne? Und weil Eltern vielleicht auch wissen, okay, ich habe jetzt 1-2 Fragen, in 2 Wochen gibt es sowieso noch mal einen Elternabend, wo wir über den Rest der Saison sprechen oder wie auch immer, dann kann ich die Fragen auch da loswerden.
Ich glaube, bei Eltern ist oft das Problem, dass sie sich nicht mitgenommen fühlen, was die sportliche Entwicklung angeht und sie dann vor vollendete Tatsachen gesetzt werden. Sagen wir mal, Spieler XY wird aussortiert, dann wird aber vorher nicht kommuniziert, dass er sozusagen schlechte Leistung hat oder da wird mal gesagt, okay, der hat jetzt vielleicht keine gute Woche gehabt, aber am Ende sitzt man dort und dann heißt es Tschüss, aber man hatte davor, glaube ich, nicht so einen Zugriff auf die Information oder man weiß oft auch nicht, das finde ich ist ein Hauptproblem, man weiß oft nicht warum. Dann wird gesagt, ja, der hat jetzt nicht performt,
ja.
Aber es ist nicht, nicht so greifbar für die Eltern.
Genau, und das ist tatsächlich ganz spannend, ne, diese Frage, wie viel Informationen, wie viel Anrecht auf Informationen haben Eltern im Leistungssport und dann je nach Sportart ist das sicherlich auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, das war halt lange Zeit so, dass wir fanden, ne, Eltern, wie gesagt, sollen sich raushalten. So, und sicherlich, also es gibt auch wirklich schwierige, anstrengende Eltern, die auch zu viel Druck machen, die wo jemand versucht, den eigenen Ehrgeiz übers Kind auszutragen und so weiter. Das gibt es alles und das habe ich natürlich auch schon erlebt. Aber ich glaube wirklich, es geht viel darum, ein System zu schaffen, wo Eltern ihren Platz haben, wo sie wissen, sie sind abgeholt. Und wie du sagst, also es ist ja die Frage, ne? Wenn ich ein Kind jetzt im NLZ habe, ist es ja schon sehr weit. Und natürlich ist es dann für alle immer entscheidend zu wissen, wie geht die Karriere weiter, wie entwickelt sich das Ganze und so weiter. Und da finde ich zum Beispiel gerade im Juniorenbereich, finde ich, ist es so wichtig, dass man transparent kommuniziert, weil häufig ist ja mit dem Wechsel an NLZ kann auch verbunden sein, ein Schulwechsel. Ne? So, sprich, wenn mein Kind hier nicht auf einem guten Weg ist, dann wüsste ich es vielleicht gerne frühzeitig, ne? Weil dann kann ich schon mal vorbereiten, dass mein Kind zurückkommt in die Heimatschule, so, was ja für so einen 14-Jährigen irgendwie ein Riesenthema ist, wie man sich vorstellen kann. Ne? So. Ja, also insofern, ich gebe dir recht, ich glaube, da ist häufig auch fehlende Transparenz und ich glaube auch, es gibt auch Eltern, die zu anspruchsvoll sind und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, einfach einen Rahmen zu setzen, deutlich zu machen, ne, wie viel Informationen gibt es, wann gibt es die Informationen, in was für einem Rahmen kann man zu Informationen kommen und ich muss auch mal sagen, also vielleicht hast du ja auch Trainer, die zuhören, die nicht nur aus dem Profi- oder NLZ-Bereich kommen, ne? Also ich habe ja auch zwei Söhne, die sind jetzt 23 und 20. Der eine spielt immer noch Fußball, der andere hat gespielt. Hier bei uns auf dem Dorf haben die sich durch die Ligen gearbeitet, beide eine Weile Landesliga gespielt. Und was man da so erlebt bei Trainern, ist auch so eine Sache. Das heißt, also aus Elternsicht, du hast auch Fürsorgepflicht. Ne? Und tatsächlich, muss ich auch sagen, haben wir auch Momente erlebt mit Fußballtrainern, wo du dein Kind da wegholen musstest. Ne? Wenn gerade jemand deinem Achtjährigen erzählt, weiß ich nicht, nach einem verlorenen Spiel 5-3 verloren, ne? Und dann heißt es, nur wegen dir haben wir hier heute verloren oder solche Sachen, ne? Dann sind das natürlich Momente, wo man auch sagt, als Eltern ist manchmal auch ganz gut, wenn du weißt, was passiert im Training und auf dem Platz, ne?
Ja, und das finde ich ist ein super spannendes Thema und das zieht sich auch durch viele Podcast-Folgen, dass die Trainer sich oft nicht bewusst sind, was für eine Wirkung sie haben auf die Kinder und andersrum auch die Eltern, die ihr Kind auch schützen müssen vor solchen Menschen.
Genau.
Und oft von dem, ich sag mal, System sagen, oh, damit er nicht aussortiert wird, drücke ich nochmal zwei Augen zu und dann darf er das mit meinem Kind machen und ich sehe das komplett anders. Also Wenn sowas ist, dann gibt es keine Diskussion, dann ist halt raus. Also Das würde ich nicht machen.
Ja.
Jetzt wurde auch gesagt, das Schulwechsel und so weiter. Was kann das denn für einen, jetzt aus der Psychologie gesehen, für einen negativen Einfluss auf so ein Kind haben, wenn jetzt so starke Negativerlebnisse Verbunden mit Fußball kommen?
Ich sag da gern was zu, lass mich davor noch was sagen. Ich glaube nicht, dass ich kenne keinen Trainer, der absichtlich gemein sein will. Ne? So. Also, und auch hier bei uns auf dem Dorf quasi, also auf einem niedrigen Niveau, ne? Da muss man ja auch mal sagen, das Problem ist, dass Trainer Dinge auch falsch machen, weil sie es einfach eben nicht besser wissen. Also wir haben vorhin über die Lizenzen gesprochen und was lerne ich eigentlich in den Lizenzen und aus meiner Sicht zu wenig Pädagogik, Menschenführung und so weiter. Ne? Aber ich habe ja dann in den unteren Bereich häufig Trainer, die haben gar keine Lizenz, ne? Oder irgendeine C-Jugendlizenz sozusagen. Also das ist ja toll, dass dann sich jemand hinstellt und sagt, 2-3 Mal die Woche trainiere ich hier mit einer Horde von Kindern 2 Stunden und dann weiß ich es nicht besser und aus lauter Überforderung brülle ich dann kleine Kinder an. Ne? Deswegen, also keiner meint es übel, die bräuchten viel mehr Unterstützung. Ne? Das finde ich übrigens sowieso ein Fehler im System, wenn man mal überlegt, aus meiner Sicht ist gerade Trainer zu sein in den jungen Jahrgängen mit das Hochanspruchsvollste und das sind ja die Jahrgänge, die wir schlecht honorieren, ne? Also die werden nicht bezahlt oder schlecht bezahlt und da schicken wir immer die Anfänger rein, aber ich meine, jeder weiß doch, wie schwierig das ist, eine Horde 12-Jähriger zu trainieren, ne? Und wie anspruchsvoll und wie viel Wirkung ich da habe. Ja, also das nochmal vorher auch zur Ehrenrettung der Trainer und jetzt sagst du, was kann das bewirken? Also natürlich richtig viel, muss man auch mal sagen und da entstehen auch traumatische Erlebnisse. Es gab ja auch im Fernsehen immer schon mal, ne, oder auch in der Presse Berichte über, wie sich NLZ-Erfahrungen auf einige Spieler ausgewirkt haben. Und insofern, na klar, wenn ich so einen Traum habe, wenn ich das erlebe als totales Misserfolgserlebnis, wenn ich quasi gefühlt als Loser wieder zurückkomme in meinen Heimatort, dann kann das eine richtig ordentliche Narbe geben. Und spannenderweise gibt es ja auch einige, die ein Talent hatten, ein großes Talent an den NLZ gekommen sind, dort in Anführungsstrichen gescheitert sind und dann nie wieder den Weg zurückfinden in den Fußball. Ne? Also die dann mit 15, 16 sagen, dann lieber gar nicht mehr, weil ich einfach da nicht drüber hinwegkomme. Ne? Dann gebe ich diese ganze Identität auf und werde was anderes, so ungefähr, weil ich da nicht mit zurückkomme. Also das ist eine schwierige oder kann eine sehr schwierige, anspruchsvolle Erfahrung sein und die lohnt es sich eben auch tatsächlich gut zu begleiten und auch im Blick zu haben. Als NLZ, was ich da anstelle, ne? Oder was ich eventuell anstelle. Also und mein Credo ist da im Übrigen, gerade im Kinder- und Jugendbereich, wir müssen einfach total transparent sein. Also es kann nicht sein, dass ein NLZ sagt, im Januar, wir wissen schon, wir übernehmen den Spieler nicht von der U14 in der U15, wir kommunizieren das aber nicht. Ne, mit diesem Argument, ja, weiß ich nicht, ob er das letzte halbe Jahr noch Leistung zeigt, so ungefähr. Das sind so Dinge, das ist aus meiner Sicht grob fahrlässig und das kann man einfach mit so jungen Kindern nicht machen.
Ja, ich glaube, man kann auch einfach besser mit solchen Dingen umgehen. Also ich persönlich kann deutlich besser damit umgehen, wenn ich weiß, das und das hat nicht funktioniert, bist vielleicht in dem Bereich nicht gut genug. Damit kann ich deutlich besser zurechtkommen, als wenn ich dann von einem auf den anderen Tag gesagt bekomme, ja, jetzt ist vorbei. Also
ja,
das ist egal in welchem Bereich.
Ja, natürlich. Und wie gesagt, du willst das dann ja auch vorbereiten, ne? Mit häufig ist es ja dann eben auch Schulwechsel und sonst was, ne? Und du kannst das ja auch vorbereiten mit dem Verein und brauchst Verarbeitungszeit und so weiter. Es gibt, auch da ist das natürlich so ein Thema, ne? Also wir haben Sportpsychologen an den NLZs, die sind ganz viel natürlich auch mit diesen Spielern beschäftigt, logischerweise, ne? Weil das denen für die schwer ist. Und dann ist wieder so ein Fehler im System. Wenn die Spieler dann nicht übernommen werden, sind sie raus aus dem NLZ, ne? Sprich, dann sind sie raus aus ihrer sportpsychologischen Begleitung. Gibt es häufiger im Leistungssport, ne? Fliegst du aus dem Kader, bist du plötzlich nicht mehr, kriegst du keine Serviceleistung Sportpsychologie mehr. Und da, finde ich, geht es auch darum, weiter nachzudenken, wie kann man damit umgehen. Ich glaube, dass das NLZ von Bayern München zum Beispiel da sich Gedanken darüber macht, wie können wir eigentlich Spieler noch für eine Weile begleiten, die wir wieder zurückschicken sozusagen. Ne? Also was können wir denen noch an Unterstützung anbieten? Und eigentlich, finde ich, gehört das zum pädagogisch Richtigen. Also das wäre halt, das macht im Moment, glaube ich, sonst keiner, aber pädagogisch gesehen wäre das natürlich ein Traum, ne? Wenn ich mich auch damit beschäftige, was passiert mit all denen, die hier bei uns nicht sich durchsetzen und auch nicht zum anderen NLZ gehen und was geben wir denen mit auf den Weg oder wie kümmern wir uns noch ein bisschen um die, dass die gestärkt da rausgehen, ne? Weil natürlich kann ich da auch gestärkt rausgehen, ich kann auch zurückkommen und sagen, geil, weißt du, ich habe immerhin mal 2 Jahre bei Hannover 96 gespielt, so, oder sogar 2 Jahre bei Sandhausen gespielt. Wie geil ist das denn? Da kann ich auch stark draus hervorgehen.
Ja, und gerade das wäre ja das, was viele sagen, diesen pädagogischen Auftrag, den sie haben und diese Verantwortung für Kinder, was sie dann alle ja nach außen hin tragen und sagen, ja, wir achten auf alles, auf Schule und so weiter. Aber wenn sie aussortiert werden, wie du sagst, dann ist auf einmal, ist mir egal, was mit dem Kind ist. Deswegen finde ich diesen Übergang wirklich, das wäre die beste Lösung, wenigstens dann noch für ein paar Monate da eine Begleitung zu schaffen. Oder vielleicht mit Amateurvereinen kommt mir jetzt so die Idee, vielleicht so ein Anschlussangebot zu haben, ne? Dass man dann sagt, dann übergibt man sozusagen an Sportpsychologen für so und so viele Amateurvereine, der die betreut, dass man da so einen Übergang vielleicht hat.
Genau, also bei mir läuft das im Kopf immer unter Onboarding und Offboarding sozusagen, ne? Und das geht auf allen Ebenen, finde ich, also NLZ, das gilt aber auch für Profimannschaften in gewisser Weise, dass man sich ja Gedanken machen muss, wenn wir Spieler holen, was können wir für die machen, damit es möglichst einfach wird, für die hier anzukommen, sich wohlzufühlen und natürlich dann auch irgendwann Leistung zeigen zu können. Und da sind einige Vereine schon ganz gut, ne? Dass sie eine Idee dazu haben, wie können wir das richtig gut machen. Und für mich gehört genauso das Offboarding eben dazu. Was können wir mit denen machen, die uns verlassen werden? Ne? Wie können wir die unterstützen, dass die hiervon richtig noch was mitnehmen? Ne? Dass das, okay, die sind halt nicht Profi geworden. Man kann ja auch glücklich werden im Leben, ohne Fußballprofi zu sein. Ne? Also der eine oder andere hat es ausprobiert, geht auch. So, und dass man eben guckt, was können wir denen mit auf den Weg geben, dass es trotzdem eine hilfreiche, tolle Erfahrung für die war. Und was es dann genau ist, ob man sagt, der Sportpsychologe hält noch ein bisschen Kontakt, ne? Oder ob man sagt, weiß ich auch nicht, man lädt mal den Heimatverein zu irgendeinem Spiel ein oder sowas, ne? Und es gibt nochmal sowas wie einen gemeinsamen Moment oder so, keine Ahnung. Das kann man dann gucken. Aber sich da überhaupt erstmal Gedanken drüber zu machen, fände ich einen Riesenschritt nach vorne. Man muss allerdings auch sagen, die Kollegen an den NLZs, also mit den Kollegen meine ich nicht nur die Psychologen, sondern natürlich auch die Pädagogen vor Ort und auch die Trainer vor Ort. Ich glaube, die allermeisten geben sich wirklich ganz, ganz große Mühe, aber arbeiten auch einfach über ihrem Limit, ne? Also das ist natürlich auch Ressourcen, die man dann bräuchte.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt ja auch schon viele kennengelernt, auch Sportpsychologen in Vereinen. Und die machen einen tollen Job, ne? Aber wie du gesagt hast, wenn ich 40 Stunden habe und ich mache dann am Ende 50, 60 die Woche, habe ich trotzdem noch nicht genug, um alles abzudecken, was ich vielleicht machen möchte. Also soll nie schmälernd sein, was ich zum Beispiel auch zwischendurch gesagt habe gegenüber den Mitarbeitern. Die geben da ihr Bestes und machen auch einen tollen Job. Also so ist es auf jeden Fall nicht, aber so generell die Strukturen, glaube ich, könnten da noch ein bisschen erweitert werden und vielleicht der Fokus ein bisschen mehr auch manchmal auf den Menschen sein und nicht nur auf das Produkt Sportler, sondern einfach, wer ist dahinter, ne?
Genau, und da entwickelt sich aber Leistungssport, muss man ja sagen, in den letzten Jahren, dass so das Thema mentale Gesundheit geht halt weg von irgendwie so ein Luxusthema sozusagen, ne, so wie überflüssiges Chi-Chi, ne, jetzt wollen die sich auch noch wohlfühlen so ungefähr, zu irgendwie einem Verständnis davon, dass das natürlich irgendwie wichtig ist und dass mentale Gesundheit entscheidend ist und schlussendlich auch für Leistungs, also um überhaupt leisten zu können, aber eben auch, weil es jetzt zu unseren Grundwerten dazu gehört. Und ich glaube, da haben wir halt im Leistungssport und wie gesagt, jetzt wirklich nicht nur im Fußball, da sind ja auch andere Sportarten, dass einfach ein Umdenken erfolgt, wo man merkt, boah, da haben wir schon so, ne, so Menschlichkeitsthemen, wie du das sagst. Und ich würde sagen, mentale Gesundheit haben wir schon, also auch mal ein paar Jahrzehnte einfach mal komplett ignoriert, könnte man sagen. Ne?
Ja, jetzt zum Schluss, meine letzte Frage. Wie ist der Ausblick so für dich, für die Zukunft? Hast du irgendwelche Projekte geplant oder noch Wünsche für die Sportpsychologie im Fußball Deutschland?
Ja, also zum einen freue ich mich schon sehr auf unseren zweiten Durchgang für das Zertifikat, was ich am Anfang erwähnt habe, ne, sportpsychologische Kompetenz, weil das ist wirklich mit meinem Baby und es freut mich riesig. Wir sind jetzt mittendrin im ersten Durchgang. Es gibt so viel positives Feedback und wo du merkst, du erreichst einfach eine Gruppe von jungen Trainern, aber auch, wir haben auch einen Teammanager mit dabei oder wir haben auch Trainer aus Fußballschulen, ne, so, und sogar Sportdirektoren, also wirklich eine Führungskräfte im Fußball, die ganz viel lernen über sich über sportpsychologische Methoden. Das finde ich ganz toll, ne? Und freue mich da schon sehr auf den nächsten Durchgang. Und so als große Vision, das, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass wir psychologisch auch nicht mehr nur auf die Individuen gucken, sondern auch auf die Strukturen im Fußball. Also ich glaube zum Beispiel, wenn wir eben so Sachen angucken wie Kommunikationsmanagement, Feedbackkultur, Mitarbeiterförderung, ne? Also zum Beispiel, ich meine, hast mal einen Verein gesehen, eine Lizenzabteilung, die eine HR-Abteilung hat, ne? So, also was jetzt in jeder kleineren Firma normal wäre, dass man auch eine Idee hat, ne? Wie können Mitarbeiter sich weiterentwickeln? Was gibt es eigentlich für Förderprogramme? Was gibt es für Fortbildungsmöglichkeiten? Was gibt es für Feedbackgespräche und solche Themen? Und da würde ich mir wünschen, dass wir, sagen wir mal, Dinge, die wir wissen aus anderen Bereichen, aus der Wirtschaft zum Beispiel, die funktionieren an Strukturen und so, dass wir da im Fußball einfach noch besser werden, weil ich glaube, da lassen wir wirklich noch richtig viel liegen an schlussendlich auch Leistung, aber auch an Wohlfühlmomenten, sagen wir mal so.
Ja, das glaube ich auch. Also da ist noch ein großes Potenzial nach oben, sage ich mal.
Genau.
Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du Zeit gefunden hast, in meinen Podcast gekommen. War super interessant. Ich werde auch deinen Lehrgang unten verlinken. Das heißt, wenn ihr Lust habt, das Zertifikat zu machen, dann meldet euch an. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Also vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Dann sind wir raus. Tschüss.
Ciao.